Guten Morgen, es ist Samstag, der 25. April 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast, den jedermann auch ohne unsere ausdrückliche Zustimmung hören darf. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte, die kennt ihr und sie bleibt immer gleich, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures sauer verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle meine sehr bevorzugte Runde. Aus Berlin endlich wieder im Haus ist die Moderatorin und Unternehmerin Silke Schröder. Und aus Österreich die offizielle Wahlbeobachterin dieses Podcasts, Journalistin-Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo, call me Timmy.
Ja, I shall. Denn das Sommerloch ist einfach schon früher da, hat man das Gefühl. Der Timmy, du hast es gerade schon gesagt, so wurde er dann getauft von, weiß ich gar nicht wem, irgendeiner dieser Gazetten oder all denen, die da berichten. Denn es hat sich wohl ein Wal in die Mecklenburger Bucht begeben, um dort vermutlich in Ruhe zu sterben. Aber da hat er die Rechnung ohne die gut bewegten Menschen Deutschlands und auch der Welt getan. Auch der Schweizer Blick berichtet auf seinem Titel vom Wal Timmy, für den Tierärztinnen eingeflogen werden. Eine vorhandene Tierärztin bekam selber einen Schlaganfall oder einen medizinischen Zwischenfall irgendeiner Art, wird ihrerseits Gegenstand der Berichterstattung. Und so dreht sich irgendwie alles um den Wal. Ja, rettet die Wale, rettet die Aale und rettet die Welt und alles Mögliche. Ich habe mich gefragt, und das ist meine Eröffnungsfrage an euch, wann ging das eigentlich los? Was war die erste rettet endlich, Punkt, 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 und die erste Skandal-Rettungs-Angstmach-Nummer und Emotionsrührgeschichte, an die ihr euch so zurückerinnern könnt? Bei mir war es der Wald, das saure Waldsterben, der saure Regen, der ganze deutsche Wald wird weg sein. Das ist meine erste Erinnerung, wenn ich so zurückdenke als Kind, wann es mich da mal erwischt hat. Und zuletzt sah ich in Berlin, das habe ich ja auch schon berichtet, tatsächlich das vollkommen enthirnte Schild rettet die Rothirsche. Denn wer als Jäger einigermaßen unterwegs ist, weiß, die Rothirsche sind tolle Tiere und man kann den einen oder anderen retten, aber die Art ist alles andere als bedroht. Ja, Timmy ist der Wal, Milena, aber was war deine erste Rette-die-Geschichte, an die du dich überhaupt erinnerst? Wann ging der ganze Blödsinn los?
Free Willy. Ja, und dann gab es noch Sammy. Darüber habe ich selber in den 90ern berichtet.
Ach, das Krokodil, ja?
Sammy, der Krokodil. Das war ein Krokodil in einem See in Teich in Nordrhein-Westfalen, das dort immer gesichtet wurde. Was Kleines, ein kleines Krokodil. Ja, es war auch so eine typische Sommerloch-Geschichte. Aber ja, du hast recht, Timmy. Timmy ist eine unglaubliche Nummer. Also jetzt hat die Bild hält das ja auch richtig so am ja. Jetzt hat sie sich den zuständigen Minister Backhus ausgesucht und hat getitelt, nee, meine Frau fragt immer, lebt der Wal noch? Oder wie geht's dem Wal? Und irgendjemand fragte auf X schon, ist das schon Bodyshaming?
der besagte Minister wird doch eigens mit DLRG-Booten in Wadenklamotten rausgeschifft, zum Wal gebracht, um ganz persönlich bei Timmy Wache zu halten. Das ist vollkommen abstruser Wahnsinn.
Die streiten sich auch untereinander. Da ist ja jeder, immer alle gegen einen und jeder Wahlexperte gegen den nächsten. Und unglaublich.
Ja. Also die Sache mit Sammy gilt ja eigentlich nicht so ganz, Milena, denn ich erinnere mich dunkel, man hatte nicht Angst um Sammy, sondern man hatte, glaube ich, Angst vor Sammy.
Vor Sammy, genau. Ja,
da war ja die Angst, der Sammy würde...
Wurscht.
Der würde irgendwen in den Walhintern kneifen. Das ist dann nicht passiert. Silke, hast du irgendeine Geschichte? Da ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass diese ganze Rettet-Aktionen einfach nur Volksverarsche sind?
Also absolut. Mit der Volksverarsche, das ist mir in der Tat erst später aufgefallen, als du aber vom Waldsterben und den sauren Meeren sprachst. Ja. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich in meiner Kindheit, so in den 80er Jahren, teilweise echt schlecht schlafen konnte, weil mein Vater mir immer gesagt hat, wir müssen Müll trennen, weil das Waldsterben und die sauren Meere, das zeugte einfach von zu unökologischem Verhalten der Menschen und wir müssen uns alle anstrengen, dass die Welt nicht untergeht. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich als Kind richtige Panikattacken erlitten. Das hat mir richtig Angst gemacht. Mit dem Waldsterben, das hat sich dann ja doch über die Jahre sehr stark relativiert und mittlerweile sind wir ja in so einem Turnus angekommen, der nicht endenden Krisensituation und Panikmache-Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Fall von Timmy, dem Wal, finde ich es eigentlich schon mehr als erstaunlich, dass das überhaupt noch für eine einzelne Bild-Zeitungsschlagzeile taugt. Denn nachdem man ja weiß, dass solche Wale voraus, nämlich in Buchten rein schwimmen, um dort zu sterben, ist ja die Frage, ich meine, es ist sicherlich traurig, aber irgendwo stirbt irgendein Wal jeden Tag auf dieser Welt. Warum wird dieser ganze Zirkus veranstaltet? Und in einer Zeit, wo sich wirklich viele Menschen viele Gedanken machen und von vielen Sorgen umgetrieben werden, finde ich das geradezu infam, um jetzt ein Walgetier so einen Hype zu veranstalten. Und ich habe mich heute nur gefragt, ob das nicht tatsächlich schon die Vorwahlkampfphase ist, die da eingeläutet wird mit dem ach so menschlichen Herrn Backhaus, der eben von seiner Frau jeden Morgen beim Frühstückskaffee gefragt wird, wie geht's denn dem Wal?
Naja, komm.
Aber also auf deine Frage zu antworten, warum machen die das? Ich befürchte, weil auch die Verkaufszahlen von Bild sterben. Verstehst du?
Ja. Bestimmt, ja, bestimmt. Ja.
Oder Schweizer Blick, wie gesagt, das ist so das Äquivalent, ganz genauso. Und ich meine, als Umweltminister, da hast du wenige Chancen. Ja? Atomkraftwerk muss explodieren oder es gibt eine riesen Vermüllung, eine Ölpest oder eben ein Walsterben. Also ich meine, das hätte sich Herr Backhaus wahrscheinlich nie träumen lassen als Umweltminister, dass er irgendeine Chance hat, auf irgendwelche Titelseiten zu kommen. Also der ist noch am rationalsten dabei, dass er sich da ins Bild drängelt. Dass all dieses Klatschvieh, was da wahrscheinlich bei irgendwelchen billigstes Aldi-Fleisch sich reinfährt, weil das kann ich 1 Cent mehr ausgeben möchte und dann überhaupt nicht an Tiere denkt, dann da steht als großer Tierschützer und Mitgefühl hat, es ist schon vollkommen absurd, ja.
Man hat schon das Gefühl, dass auch so an den Haaren herbeigezogen wird, jetzt alles, was irgendwie noch mit Umwelt im weiteren Sinne zu tun hat, weil wir doch in eine Phase uns jetzt reinbewegen, wo den Menschen wieder das eigene Überleben und Klarkommen doch deutlich näher am Herzen zu liegen scheint, als das globale Weltklima zum Beispiel retten zu müssen. Ich habe heute auch in der Zeitung gelesen, ja, man müsste jetzt auch wieder große Angst haben vor Waldbränden, weil es ja so trocken und warm ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe bis jetzt eigentlich nur gefroren in diesem bislang noch sehr kurzen Frühling. Aber der Wal Timmy ist natürlich jetzt auch wieder ein Versuch, wo es vielleicht Greta Thunberg im Moment nicht gibt, und ein anderes benamtes Wesen als Synonym für Umwelt- und Klimabewusstsein.
Wahlstattvertreter.
Ja, aber nicht vergessen, aufs Parkett zu bringen, ne? Weil das Thema Klima, das hat ja auch mit den Wahlen zu tun und die Meereserwärmung und alle verirren sich und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Narrative, die sich auch in diese Richtung darum ranken. Und insofern glaube ich, dass Timmy auch dahingehend missbraucht werden soll. Insofern ist er ein armer Wal, auf dessen Rücken ein Klimamarketing gemacht wird, was weder ihm noch sonst irgendjemand dienlich ist.
Nicht vergessen Luisa Neubauer. Die wurde gerade von Obama höchstpersönlich hochgelobt als Young Leader quasi.
Weil sie heroisch in die Antarktis gefahren
ist. Ja, aber das war ein Projekt von Obama, habe ich gelesen. Das ist das Witzige. Und er ist, der hat anscheinend auch so eine Young Leader-Geschichte wie der WEF. Ja? Mhm. Und da ist sie eine der Absolventinnen in irgendeiner Form. Also da werden die nächsten Generationen die uns dann
der
verbieten sollen. Genau, genau.
Obamas Frischfleisch, Frischfleischproduktion, wofür auch immer er sie so braucht, seine Young Leader. Nun, an einer anderen Stelle im Ozean tut sich auch etwas, was international von etwas mehr Bedeutung ist als Timmy, und das ist selbstverständlich immer noch der Indische Ozean, beziehungsweise die Straße von Hormuz. Das US-Militär hat nun im Indischen Ozean einen Tanker aufgebracht, der iranisches Öl transportieren soll, meldet die Tagesschau. US-Präsident Trump hat mit tödlichen Angriffen auf iranische Boote gedroht, die das weiter versuchen sollten. Ich habe die Marine angewiesen, jedes Boot, so klein es auch sein mag, das Minen in den Gewässern der Straße von Hormuz ausliegt, zu beschießen und zu töten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Nun, Melina, das Boote leben ist nur so eine Nebeneröffnung von Donald Trump, dass man sie töten könnte, aber festgefahren ist es auf jeden Fall in der Straße von Hormuz. Blockade gegen Gegenblockade. Man scheint zu sprechen. Gespräche werden mittlerweile offiziell von beiden Seiten bestätigt. Vorwärts geht es nicht wirklich. Und auch an der Energielage Europas hat sich nichts geändert, was den Handelnden in Brüssel zumindest ganz gelegen kommt, wie es scheint. Wie ist der Stand der Dinge im Iran? Wie geht es weiter?
Ja, das ist die große Frage. Also ich habe mir jetzt, ich lese nicht mehr alles, was Trump beschreibt, weil es macht wirklich keinen Sinn. Das ist Verwirrungstaktik, um es mal freundlich zu sagen. Ja? Also ich hoffe für ihn, dass es nur Verwirrungstaktik ist. Also die Verhandlungen zwischen USA und Iran kommen nicht voran. Also, und da würde ich sagen, Vorteil Iran. Weil die Welt ja gerade ziemlich nervös wird wegen der Straße von Hormuz. Und kein Regierungschef mag steigende Preise im Land. Ja, das fällt ja am Ende immer auf die Regierung zurück. Und das hat jetzt auch Friedrich Merz erkannt, dem FDP-Kubicki ja gerade den Kosenamen Eierarsch verpasst hat. Ne? Habt ihr mitgekriegt? Hm. Eierarsch, finde ich interessant.
Ja, aber also wie so ein typischer Kubicki, das traut er sich nur, wenn der Betreffende weit weg ist, irgendwo im Internet. Und sobald er dann im Parlament ist, ist er ganz brav. Kennen wir ja.
Höchstwahrscheinlich. Aber Eierarsch finde ich eigentlich ganz einen hübschen Namen. Aber also Merz hat dem Iran nämlich jetzt angeboten, Sanktionen fallen zu lassen, wenn sie die Straße von Hormuz wieder öffnen. Ja? Weil bei Merz ist die Nervosität natürlich besonders groß, weil noch höhere Energiepreise in Deutschland, das eh schon die höchsten Energiepreise hat, das haut natürlich besonders rein. Und es ist auch witzig, wie die Regierung versucht, dem Irankrieg jetzt alles in die Schuhe zu schieben. Nur wenn man sich jetzt mal allein die Wachstumsprognose von Nachbar Polen für 2026 anschaut, das sind 3,3%. Also allein am Irankrieg kann es jetzt nicht liegen in Deutschland. Aber sie sind wirklich nervös. Der CDU-Abgeordnete Günzler hat jetzt noch einen Schuldigen ausgemacht. Und zwar die AfD. Günzler hat im Bundestag, der hat tatsächlich gesagt, die AfD sei mitschuld am Irankrieg, weil sie Trump unterstützt hätte. Also die Nerven liegen wirklich blank.
Ja, tja, das überrascht mich irgendwie nicht. Ich vermute dich auch nicht unbedingt, Silke. Aber der Irankrieg in der Tat scheint uns weiter zu beschäftigen. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, auch in vielfacher Hinsicht, dass das so gewollt ist. Jetzt ist er in Berlin. Du bist da vor Ort, eine etwas Bizarres passiert, da ist nämlich Reza Pahlavi aufgetaucht, der von vor einigen Monaten irgendwie reanimierte Sohn des letzten Schahs und wie die Berliner Zeitung schreibt, führende Figur der iranischen Exilopposition. Der hat am Donnerstag in der Bundespressekonferenz in Berlin eine Ansprache gehalten, beziehungsweise dort einen kleinen Vortrag gehalten, wurde anschließend mit einer, wie die Taz schreibt, roten soßenartigen Flüssigkeit beworfen und wird ansonsten noch von Armin Laschet empfangen, aber explizit nicht von der Bundesregierung, worüber er sich auch sehr aufregt. Also dieser möchte gern Iran-Regime-Changer, der jetzt auch in Berlin erscheint, scheint auf Welttournee und man zieht dieses Ding durch, oder? Also Pahlavi soll installiert werden oder präsentiert werden als die neue Führung des Irans.
Naja, ich meine, man kann das auch anders sehen. Also ich glaube, in der Exil-Iraner-Community, die ja so viele Hoffnungsträger nicht hat, ist er schon eine positiv besetzte Figur. Und ich habe eher wahrgenommen, dass zum Beispiel bei der Tagesschau die unterstützenden Demos, die vor dem Reichstag stattgefunden haben, klein geredet wurden, auch mit Bildmaterial unterlegt wurden, was ihrer Größe nicht gerecht wurde. Und ich sehe das eher so, ich meine, die Ayatollahs sind ja an die Macht gekommen, dank einer linken Unterstützung seiner Zeit im Iran. Und in dieser Tradition befindet sich ja auch der Bundespräsident Steinmeier, der zu jedem Jubiläum dem Regime gratuliert hat. Genauso ist es natürlich entgegen der linken Tradition, jetzt einem Schahsohn irgendwie die Unterstützung zuzusichern oder ihn irgendwie positiv zu empfangen oder ihm größer flächig medial Gehör bieten zu wollen. Also ich glaube, das ist eher so die so in dieser linken Tradition, die tatsächlich mit diesem mörderischen Regime im Iran bisher nur eingeschränkte Probleme hatte. Also ich finde, natürlich ist der Schahsohn von Seiten der USA als eine Identifikationsfigur jetzt präsentiert worden, wo nicht wahnsinnig viel hinterhängt. Ich habe genau wie Milena auch den Eindruck, nicht nur, dass die Verhandlungen zwischen Iran und USA stocken, sondern ich vermute sogar, es gibt eigentlich gar keine. Man guckt da ja drauf auf diese Situation, ist auch tatsächlich enttäuscht von Donald Trump, weil sozusagen jeden Tag irgendeine andere Äußerung von ihm sich der vorherigen widerspricht. Aber man sieht irgendwie nicht die Perspektive, wie das weitergehen soll. Und vielleicht ist das ja, wie du, Paul, gesagt hast, auch tatsächlich so gewünscht. Also wenn ich jetzt Ursula von der Leyen höre mit der Ankündigung, natürlich, wir müssen das jetzt auch nutzen, um uns unabhängiger von fossiler Energie zu machen und die Energiewende noch weiter zu pushen. Also die Energiewende, der Green Deal und das alles hat ja in den letzten Monaten, auch seit Trumps Machtübernahme in den USA, tatsächlich sehr gelitten. Niemand wollte sie eigentlich mehr und es soll jetzt wie an so einer Beatmungsmaschine versucht werden, diese Energiewende wieder als was Positives zu verkaufen. Fossile Kraftstoffe höher zu besteuern und so weiter. Die Wirtschaftsweisen, die da in die Tagesthemen eingeladen werden, reden dann ja auch davon, dass man den erzieherischen Effekt, den jetzt die hohen Treibstoffkosten auf die Bevölkerung haben, durchaus positiv nutzen sollte. Also eigentlich
Tempolimit zum Beispiel auch, ja.
Tempolimit auch, Kraftstoffkosten. Eigentlich ist das ja so ein bisschen in die EU-Agenda passend, so nach dem Motto, na seht ihr, wir sind eben zu abhängig von den fossilen Brennstoffen. Wir brauchen die Energiewende, Wind und Sonne schicken keine Rechnung und so weiter. Also das passt eigentlich alles in das Narrativ und ich wache eigentlich morgens immer nur auf, gucke in die Zeitung und denke so, Mensch, jetzt kündigt ihn doch endlich an den Energielockdown. Wir vermuten doch alle, dass es darauf im nächsten Schritt hinauslaufen wird. Milena, sagt es doch endlich, lass doch die Katze verdammt nochmal endlich aus dem Sack. Mir geht es nur noch auf die Nerven.
Ja, aber das würde ja voraussetzen, ich meine, du hast recht, es wird genutzt jetzt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die EU, sagen wir mal, für diesen Krieg verantwortlich ist oder die Straße von Hormuz geschlossen hat, ja. Aber es nutzt ja auch Donald Trump, weil die Ölindustrie und die Gasindustrie macht enormste Gewinne natürlich jetzt, ja. Also den USA nutzt es, die EU nutzt es aus, würde ich sagen. Also, und ein Wort noch zu Reza Pahlavi. Ich glaube, der hatte seinen kleinen Moment der Geschichte, ja. Und zwar als USA und Israel den Iran angegriffen haben. Er und Netanyahu haben ja verbreitet, die Angriffe würden einen Aufstand der Zivilgesellschaft möglich machen. Und der ist allerdings ausgeblieben. Es gibt keinerlei Anzeichen. Das Regime sitzt fest im Sattel mit verändertem Personal. Das ist es.
Aber immerhin schafft das noch zu Maybrit Illner. Und ich meine, als ehemaliger Maybrit Illner-Gast kann ich sagen, da kommen nur die ganz Wichtigen hin. Also ist das, wenn man es dahin schafft, ja, dann.
Ja, na, ich meine, es ist ja schon sehr tragisch, weil im Iran, wie viele Menschen sind da in den letzten Monaten von dem Regime umgebracht worden? 40.000 oder was? Also ich sage mal,
das sind die Leute, die dir sagen.
Ja. Auf die Straße zu gehen, ist irgendwie auch nachvollziehbar.
Aber können wir diese Zahlen zum Beispiel verifizieren? Können wir auch nicht.
Nee. Ja, was können wir überhaupt verifizieren in dieser Welt?
Das stimmt schon. Aber ich bin gerade dabei, weil es halt auch im Vorfeld dieses Krieges, da ging es halt um den Iran, da war dieser, sagen wir mal, da sind die Leute auf die Straße gegangen. Und diese Zahlen wurden ganz plötzlich so groß. Ja. Vielleicht sind sie richtig, aber vielleicht auch nicht.
Und es ändert
auch nichts. Ich würde ihnen nicht trauen.
Genau, es ändert auch nichts daran, dass das Mullah-Regime sicherlich eines ist, bei dessen Abgang wohl kaum einer von uns irgendwie traurig wäre und niemand wünscht sich diese Leute an der Macht. Aber trotzdem, wenn der Reza Pahlavi da bei Illner sitzt und von einem Meer aus Blut spricht, von 40.000 Toten, die alle sofort hingehen, ich glaube es auch nicht. Ich halte, dieser Mann ist so inszeniert, der ist derartig vorgeschoben worden, plötzlich durch die Talkshows geschoben worden, offenkundig mit großer Unterstützung der Amerikaner, dass ich deswegen automatisch an dem zweifle, was er präsentiert. Aber nichts Genaues weiß man nicht und wir haben unseren eigenen Krieg immer noch direkt vor der Tür. Und endlich kann es da auch länger weitergehen. Das teilte laut Deutschlandfunk nämlich die zyprische Ratspräsidentschaft jetzt mit. Sie freuen sich, dass nun endlich Ungarn eingeknickt ist und die nächsten 90 Millionen freigegeben hat. Oder waren es Milliarden? Ich habe tatsächlich den Überblick verloren. Aber
Milliarden.
Milliarden, genau. Vielleicht habe ich es auch verdrängt.
Millionen. Millionen,
aber das reicht für ein Näschen, oder? Und ich meine, er hat zwei Nasenlöcher, der Zelensky. Endlich ist das Geld also freigegeben worden, endlich aus Sicht Brüssels. Und der Krieg kann weiter finanziert werden. Wir haben letzte Woche auch berichtet, dass Fritz BlackRock zusammen mit Zelensky vor die Presse trat und eine strategische Partnerschaft zwischen der Ukraine und Deutschland bekannt gegeben hat. Man wolle insbesondere beim Drohnenbau nun zusammenarbeiten und das hat Stantepede Konsequenzen gehabt. Die Russen haben angekündigt, deutsche Drohnenbau-Rüstungsunternehmen direkt ins Visier zu nehmen oder das haben mitgeteilt, dass sie natürlich dadurch zu Zielen werden. Und nun folgte eine weitere Drohung, Milena. Die Russen haben angekündigt, über die wieder reparierte Druzhba-Pipeline kein Öl mehr über Kasachstan dann liefern zu wollen. Und das wird Deutschland in der aktuellen Lage ja besonders empfindlich treffen. Wo es eh schon überall knapp ist, wissen die Russen genau, was sie da ankündigen. Also es scheint bisher nicht gut zu laufen für die deutschen Kriegsplanung.
Nein, es läuft überhaupt nicht gut. Und dadurch, dass es so schlecht läuft, könnte man fast denken, ist das vielleicht Absicht? Ja? Also natürlich, das ist für Putin jetzt. Putin, muss ich sagen, war ja, was die Deutschen angeht, trotz allem immer noch sehr ruhig. Ja? Und es scheint, als ob so eine gewisse Geduld jetzt auch am Ende ist, ja, oder also auch mit der EU. Also, und das ist natürlich der richtige Zeitpunkt. Da, wo jetzt, wo die Energiepreise hochgehen, nutzt er das natürlich aus. Aber Energie ist ja sowieso ein schönes Thema. Also, wie jetzt, das ist ja, glaube ich, ein Journalist von Business Insider, der hat ein Buch geschrieben, ne, der über die Sprengung von Nord Stream Pipelines. Und daraus wird recht klar, dass die Ukraine die Nord Stream Pipelines, also Deutschlands Energieversorgung, gesprengt hat mit freundlicher Unterstützung der USA. Demnach wusste auch Selenskyj Bescheid. Und das
Nein.
ist ja das. Ja, aber das ist jetzt das Verrückte. Ja. Diese 90 Milliarden von der EU, wer hat am meisten dafür gekämpft? Das war Deutschland. Das war Friedrich Merz. Der hat dafür, für diese 90 Milliarden, am meisten gekämpft. Und also das ist so ein bisschen, als ob du deinem Freund, der dich ruiniert hast, auch noch deine Frau anbietest und deine Tochter und den Hund. Ja, also das ist... Und das ist irgendwie alles ganz normal geworden.
Naja,
das regt sich keiner auf.
Das ist ja auch nur konsequent.
Russland ist schuld,
Trump
ist schuld, die AfD ist schuld.
Wir erleben es ja seit Jahren, dass die Bundesregierung, die jeweilige, die wir haben, eigentlich ständig nur zum Nachteil Deutschlands agiert. Das ist ja insofern nur die konsequente Fortsetzung einer Linie, die auch in unsere fortschreitende Deindustrialisierung mündet, die uns außenpolitisch isoliert und angreifbar gemacht hat. Also ich finde das alles nur hochgradig konsequent, was wir da erleben.
Tja, und ich meine, es ist auch konsequent, was Merz angeht, weil ich meine, er verpatzt sogar den Kriegseintritt gegen Russland. Das ist schon toll. Also ich meine, er schlachtet seine Insassen weiter aus und kriegt es dann nicht mal richtig hin, so einen ordentlichen Krieg vom Zaun zu brechen. Oder zumindest mal den ersten Schuss fallen zu lassen, bevor er die Niederlagen einschlägt. Ich bin ganz sicher, dass das das Ziel ist. Ich halte es auch für absolut wahrscheinlich, dass es passieren wird, weil in Deutschland ja keiner dagegen aufsteht. Die lassen es alle mit sich machen. Und so ein kleines Geschichtchen.
Ja, aber vielleicht ist ja auch eher Kriegswirtschaft oder Kriegsbereitschaft das Ziel. Ja. Enteignung.
Klar,
ja, wir kommen
natürlich.
Ja später noch.
Natürlich.
Was Klingbeil plant mit dem Zoll
ich
und so weiter.
Eher darum geht es.
Ja, weil das. Absolut, aber dafür werden Schüsse fallen. Gar überhaupt keine Frage.
Sie brauchen dafür, wir doch gar nicht.
Doch, du brauchst eine Drohkulisse und du musst die Leute, die ganze Geschichte mit Wehrdienst bis 70, nicht, was jetzt dieser Reservistenverbandsverrückte forderte.
Aber das ist halt auch so alles so eine Ablenkungsgeschichte.
Ja, nee. Stärkste Armee, Kontinentalarmee Europas, 400.000 Mann
denn?
Will Kriegsminister Pistorius unter Waffen nehmen. Ja, es geht nicht darum, ob das am Ende alles so passiert oder Deutschland wird keine Gefahr für irgendein anderes Land außer für sich selbst werden, da habe ich auch keine Sorge. Aber dass die den vom Zaun treten werden, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Ja, nette Geschichte. Dazu am Rande auch ist ein Wechsel, der gerade stattfand im industriell-militärischen Komplex, der da unser Bundesregime ausmacht, über den auch die Nachdenkseiten gerade schreiben. Kriegsprofiteure in den Redaktionsstuben. Julian Röpke von der Bild wechselt zu ukrainisch-deutschem Drohnenhersteller. Nachdem er in seiner Rolle als Redakteur bei der Bild-Zeitung massiv für die Bewaffnung der Ukraine getrommelt hat, wechselt Röpke jetzt zu einer solchen Waffenschmiede. Röpke war 11 Jahre für die Bild-Zeitung tätig und jetzt geht er zu seinem besagten Drohnenfabrikant, was er selber auf X mitteilte, kurz bevor er vermutlich entsprechend gedoxt oder beziehungsweise, dass die Sache veröffentlicht werden sollte, tat Röpke es dann selbst. Und ich weiß nicht, ob ihr Röpke gefolgt seid oder seine Äußerung mitgelesen habt. Es war wirklich noch, es folgte genau 2 Tage auf wieder einen Post von ihm, der immer wieder die Sprache verschlagen hatte, wo er derartig offen und stumpf gehetzt hat und für diesen Krieg Werbung macht. Und 2 Tage später kam dann diese Erklärung, dass er also kurz vor der Entlarvung stünde und jetzt diesen Wechsel bekannt gibt. Es ist ja ein Schlaglicht auf das, was da abläuft, Milena. Und aus meiner Sicht kann man es ja in einer Geschichte kaum besser zusammenfassen als in Person Röpkes, oder?
Ja, Wahnsinn. Der hat ja auch schon den Tod von russischen Soldaten mit passendem Video bejubelt. Oder er hat geschrieben, ich bin nicht neutral, ich will das Drecksregime in Blut und Asche untergehen sehen. Ja, und wechselt jetzt zu einem deutsch-ukrainischen Drohnenhersteller. Das ist ja passend. Aber was interessant ist, Springer scheint ja generell Verbindungen zu Waffenherstellern zu haben, auch Drohnenherstellern, und zu profitieren. Der Kollege Alexander Wallasch hat einen Artikel dazu geschrieben. Und danach hat ausgerechnet T-Online Ende 25 rausgefunden, dass die Räume bei Springer mit einer Drohne des Drohnenherstellers Stark Defense dekoriert wurde. Also, ich zitiere. Zu den Geldgebern von Stark Defense gehören offenbar auch Fonds des Milliardärs und Großinvestors Peter Thiel. Dieser wiederum sei nicht nur Förderer von US-Vice-President J.D. Vance, sondern auch von Moritz Döpfner. Der wiederum ist der Sohn des Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner. Lars Wienand schreibt: Und als Döpfner Junior im Dezember 24 seinen eigenen Wagniskapitalfonds Döpfner Capital Fund in Delaware registrierte, investierte Thiel als Ankerinvestor nach Recherchen des Manager-Magazins 50 Millionen US-Dollar hinein. So, und genau dieser Döpfner-Fonds sei jetzt bei Stark Defense eingestiegen, heißt es in diesem Artikel. Aber nicht nur dieser Fonds. Unter den Geldgebern von Drohnen Stark sei auch Project A Ventures, ein weiterer Fonds mit Verbindungen zum Springer Verlag. Und als diese Drohne in dieser Springer Academy präsentiert wurde, seien zwei Stark-Mitarbeiter als ständige Aufsicht vor Ort gewesen. So, und jetzt kommt noch, und jetzt geht's noch weiter. Johannes Boje, der ehemalige Chefredakteur von Bild und Welt am Sonntag, ist seit letztem Jahr als Marketingchef und Pressesprecher beim Rüstungsunternehmen und Drohnenhersteller Helsing tätig. Also, mit Bild und Welt wird Stimmung für Waffen an die Ukraine gemacht und hintenrum lohnt sich das, ja? Das ist wie immer, follow the money. Krasse Geschichte.
Das nennt man dann Kreislaufwirtschaft, oder?
Ja, genau so.
Hallo, das ist einfach nur eine vernünftige Wertschätzungskette. Ich meine, es gibt ja die Axel Springer Academy Wahnsinn. For Journalism and Technology. Vielleicht sollte die dann erweitert werden. Journalism, Technology and Warfare. Weil das macht ja absolut Sinn. Sie produzieren ihre eigenen embeddeten Journalisten für die Armeen, halten den Krieg am Laufen. Vollkommen, eigentlich total konsequent.
Ja, eigentlich
es passt.
Schon, ja.
Es passt komplett konsequent. Tja, viel Glück, Julian Röpke. Ich hoffe, er geht ganz nach vorne an die Front und kann wirklich aus erster Hand.
Er wird der erste Drohnenpilot sein.
Genau. Und uns mal erzählen, ob reale Gewalt wirklich so schlimm ist wie digitale Gewalt. Da kommen wir ja auch noch drauf. Weil digitale Gewalt ist ja eigentlich viel schlimmer, wurde jetzt ja vielfach erklärt. Wahnsinn. Insofern kann Herr Röpke sich um die reale Gewalt kümmern, sie einfach mal erfahren und dann sagen, wie es ist. Im Inland, Silke, da passiert auch, was du schon ja, im Prinzip zusammengefasst hast. Da macht die Regierung merzig daran, es den Menschen immer schwerer zu machen und sie immer weiter auszuschlachten. Reitschuster berichtet, da Merz keine Möglichkeit verpassen mag, sich wieder einmal in aller Öffentlichkeit zu blamieren, ist er nicht nur erschienen beim Tag der Banken, beim Jubiläumstreffen des Bankenverbandes, sondern hat in seiner unnachahmlichen Art auch das Wort ergriffen. Wir haben uns ausgeruht. Wir sind ein bisschen zu bequem geworden, teilt er dem staunenden Publikum mit und die referierende Bild-Zeitung kommentiert, ein Satz, der sitzt. Danach ist der Bildredakteur wahrscheinlich dann schnell wieder die Ostfront, um dort weiter zu berichten und Drohnen zu bauen, Silke. Aber Merz tritt da auf vor dem Bankenverband und erklärt dem Land, es sei einfach nur faul. Also jeder von uns sitze auf seinem dicken Arsch rum und deswegen ist es im Lande so schlecht.
Ich meine, das ist schon, wenn man das mal wirklich so sacken lässt, eine so unfassbare Unverschämtheit und eine Verhöhnung des Volkes, dessen Kanzler er ja eigentlich soll. Das ist überhaupt nicht zu schlucken. Das Problem ist natürlich nur, und das zeigt ja die Konsequenzlosigkeit seiner Äußerung, dass wir in der gesellschaftlichen Mitte keinerlei Lobby mehr haben. Und es zeigt eben auch, wie weit sich die politischen Eliten tatsächlich ganz gezielt und bewusst von uns abgekoppelt haben. Sie verfolgen also eine Agenda, wollen die von unseren Steuern bezahlt wissen und wir dürfen dann an der Grasnarbe kauen als Konsequenz, weil wir nämlich nicht nur gegängelt, sondern konsequent verarmt werden. Und man fragt sich ja jeden Tag, wenn man diese Art von Nachrichten und Kommentaren nicht nur von Friedrich Merz liest, wann steht die Mitte der Gesellschaft eigentlich auf? Und ich werde das auch immer wieder gefragt von Leuten, ja, was kann man denn jetzt tun? Und die Frage ist wirklich, was kann man denn tun? Also wenn man im demokratischen Wesen sieht, Wahlen bringen eigentlich auch nichts mehr. Ja, was kann man denn dann tun? Also wir erleben live und in Farbe die Abkoppelung der politischen Eliten vom Volk. Und das Volk steht da komplett ohnmächtig, komplett ohne Vertretung ihrer Interessen. und sieht zu, wie es ausgeplündert wird. Das ist ja die Situation, die wir erleben. Und ich finde sie wirklich, da bleibt einem das, also nicht nur das Lachen im Halse stecken, sondern man findet gar keine Worte, um das zu beschreiben. Ich weiß auch nicht, was für eine Art von gefühlloser Technokrat Friedrich Merz tatsächlich ist, aber er hat offenkundig überhaupt nichts mehr mit den Menschen in diesem Land zu tun. Und ich glaube, das ist doch das, worum es geht.
Das war ja nur die Hälfte. Silke, es war ja nur die Hälfte dessen, was er dort sagte. Es ging ja noch weiter. Die Berliner Zeitung berichtet, Merz hat bei diesem Auftritt nämlich auch über die gesetzliche Rentenversicherung gesprochen und genau. Zu der wörtlich erklärt, dass die Rente in Zukunft allenfalls noch die Basisabsicherung im Alter sein kann und nicht mehr ausreichen werde, um den Lebensstandard zu sichern. Der Kanzler verlangte laut Berliner Zeitung einen stärkeren Ausbau kapitalgedeckter, betrieblicher und privater Vorsorgeelemente. Ich fasse zusammen, ihr faulen Schweine, ihr arbeitet alle viel zu wenig und dafür, dass ihr wenig arbeitet, dafür könnt ihr nicht auch noch Rente verlangen. Und die Rente, die ihr bekommt, die reicht sowieso nicht. Das heißt, von dem vielen, vielen Geld, was ihr verdient beim Arbeiten, da sorgt ihr gefälligst auch noch selber für eure Rente vor.
Ja, aber die Geschichte ist doch im Grunde Jahrzehnte alt. Da ist damals die Riester-Rente genau aus diesem Grund entstanden.
Ja, aber die Frechheit ist doch neu, oder? Also diese Impermanenz.
Nein, und vor allen Dingen die Situation ist ja auch neu. Also wenn wir uns angucken, was wir für eine Inflation haben, wenn wir uns angucken, wie Leute überhaupt zunehmend wenig mit dem ihnen verfügbarem Geld klarkommen. Wenn wir uns auch mal angucken, was Menschen in diesem Land so durchschnittlich verdienen und was sie auch für eine durchschnittliche Rente bekommen, dann ist doch die erste Frage, die dann kommt, woher sollen Menschen das eigentlich nehmen? Woher sollen sie? Das ist ja schon jetzt alles unbezahlbar. Wir haben eine der teuersten Krankenversicherungssysteme in der Welt mit mittelmäßiger Leistung. Wir haben die höchsten
Energiekosten. Die jetzt zusammengestrichen wird.
Genau, die jetzt zusammengestrichen wird. Ne? Also wenn ich auch so überlege, Kieferorthopädenkosten. Also das sind auch so alles Sachen, die besonders Familien treffen. Also wir haben ja sowieso ein Geburtenproblem in diesem Land, was sich durch diese Art der zusätzlichen Überfrachtung der Menschen mit weiteren Abgaben und Steuern ja noch verschlimmern wird. Das heißt, die Leute werden einfach gar keine Kinder mehr kriegen, weil tatsächlich eine Familie finanziell gar nicht mehr darstellbar ist.
Du bist einfach nur eine rückschrittige Frau. Ja, und zwei Dinge musst du lernen, wenn du dir mal Frauenpflege...
Du Threadwife,
so.
Ich gebe dir jetzt mal
gelebte Frauenpolitik. Ja, und das kommt direkt von deiner Gesundheitsministerin.
Ganz genau.
Frauen müssen endlich, das sagt sie selber, müssen endlich mehr Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen. Deswegen, kein Witz, sagt sie selber, deswegen wurde ja die kostenlose Mitversicherung von diesen fürchterlichen Eheweibern abgeschaffen, damit diese faulen Stücke endlich mal zu Hause von der Couch hochkommen arbeiten gehen.
Ja, also und dass wir auch eine Familienministerin haben, Familienministerin, deren erklärtes Ziel es ist, Frauen in Vollbeschäftigung zu bringen. Was hat das noch mit Familie zu tun? Jeder Mensch, der Kinder hat, weiß, Vollbeschäftigung von zwei Menschen und Kinder großziehen, das schließt sich eigentlich faktisch aus. Das geht gar nicht, ja. Oder es geht nur mit einem Lebensentwurf, wo man dann mit den kostbaren Kindern, die man vielleicht, um die man sich kümmern möchte, dass man mit denen dann gar keine Zeit mehr verbringen kann, um dann irgendwie finanziell überleben zu können. Das ist doch, ist pervers. Ja, und dass das eine CDU-Familienministerin sagt, das ist sozusagen die Krönung der Unverschämtheit.
Das ist doch egal, ob SPD oder CDU ist, das ist doch das völlig wurscht. Und die Kinder, die Leute sollen durchaus Kinder bekommen, aber dann sollten sie sie abgeben, sofort in die Krippe.
Richtig.
Und von dort an werden sie vom Staat erzogen. Das hat Das hat ja damals der ehemalige Kanzler Scholz, als er noch Generalsekretär der SPD war, gesagt, wir brauchen die Lufthoheit über die Kinderzimmer. Ja? Und genau das ist der Plan. Nur, es wird nicht funktionieren. Die Leute werden gar keine Kinder mehr bekommen. Ich meine, sie bekommen jetzt schon keine. Sie haben, natürlich ist auch die Fertilität gesunken, auch nach dieser Corona-Spritze. Das ist ja auch recht deutlich. Also und deswegen müssen natürlich Leute aus anderen Ländern kommen, um dann irgendwelche Sozialleistungen, eigentlich sollten sie zahlen und nicht bekommen. Aber man kann nicht alles haben.
Und wieder lernen wir, dass das die Frauen dann ein Problem sind, weil Lars Butterberg-Klingbeil hat auch gesagt, zu ihm kommen ja ständig Frauen und sagen, sie wollen mehr arbeiten. Also, du lachst doch nicht so. Das hat er gesagt. Und wenn der das sagt, wird das schon so schlimm. Also,
und die haben gesagt, ich will nicht mitversichert sein. Genau, ich will nicht mitversichert sein.
Richtig.
Bitte, mach da
richtig.
Was.
Also nur noch sexistische, islamfeindliche Nazi-Frauen, die wollen überhaupt mitversichert sein und Kinder haben. Alle anderen, die sehnen sich danach, endlich mehr arbeiten zu dürfen und privat für die Rente vorzusorgen, weil
die ihre Volkswirtschaft dienen zu dürfen.
Und es geht mit Frauen und Männern immer weiter, denn es scheint so, als hätte sich unser Regime nun wirklich den Kern, so der letzten Kern, der noch ist an Vernunft und Rückzug vor dem Staat vorgenommen, nämlich diese fürchterliche heteronormative Ehe zwischen Mann und Frau, damit es da gar nicht mehr zur sexuellen Handlung kommt, hat man das Gefühl, gibt es jetzt eine Grünen-Abgeordnete, Lena Gummi oder Gumnior heißt sie genau genommen. Lena Gumnior mit der, ja, kann man sagen, eigentlich archetypischen Frisur-Brillen-Kombination bei einer Frau, die man da erwarten würde, hat jetzt erklärt, dass nur Ja heißt Ja einfach nicht ausreicht. In Zukunft müssen Männer ganz ausdrücklich ein verbales Ja von Frauen einholen. Also nicht, Entschuldigung, dass nur Nein heißt Nein nicht mehr ausreichen soll. Männer müssen ganz ausdrücklich ein ausgesprochenes Ja explizit erfragen, bevor es zu irgendeiner Form sexueller Handlung kommt. Denn Frau Gumnior, Milena, hat erklärt, ist viel zu oft, so wie sie es darstellt, quasi immer. Viel zu oft oder immer scheint es so zu sein, dass Frauen völlig schockiert, regungslos daliegen würden, völlig überfahren seien, sich in keiner Weise äußern können und dann vom Mann faktisch missbraucht werden. Und das muss endlich vorbei sein. Ich frage mich, was diese arme Dame wohl erlebt hat in ihrem Leben.
Ja, aber ich finde, Frau Gummi hat vollkommen recht. Also ich finde so, man sollte vor dem Sex, und zwar vor jedem sexuellen Akt, einen notariell beglaubigten Vertrag abschließen. Dann gibt es ganz sicher keine Missverständnisse und die notleidenden Notare würde man damit auch noch unterstützen. Aber was mich diese Woche.
Muss der dann vor Ort sein dabei, der Notar? Also muss der dann muss anwesend dann, der sein, muss, kurz?
Nein, das muss der nicht. Die müssen vorher Ja heißt Ja. Also so. Alle unter, ne? Vielleicht kann man das noch mit dem Video zu. Ja. Also was mich diese Woche noch viel mehr aufgeregt hat, das kommt aus Brandenburg. Ja. Da hat das Landesparlament einen Antrag von CDU und SPD angenommen, der besagt, so, dass die Wirkung digitaler Gewalt gegenüber physischer Gewalt schwerer und nachhaltiger sei. Das ist unglaublich. Ich meine, dieser Antrag hat sich natürlich an dieser angeblich virtuellen Vergewaltigung, auch eine schöne neue Wortschöpfung, von Colleen Fernandez durch ihren Ehemann Christian Ulmen orientiert. Das heißt, was die sagen, virtuelle Vergewaltigung ist schlimmer als echte Vergewaltigung. Das sagt das Parlament von Brandenburg. Und was mich da jetzt so besonders aufgeregt hat, weil ich diese Woche auf Punkt Preradovic mit Michael Kürath gesprochen habe, dem Vater der ermordeten Anne-Marie. Und er betreut inzwischen auch Opfer von Vergewaltigungen und erzählt, wie diese Mädchen und Frauen leiden. Ja, die schrubben sich blutig, weil sie den Geruch der Täter nicht loswerden. Die haben immer noch den Geruch in der Nase. Und jetzt soll Colleen Fernandez das größere Opfer sein. Also ich denke, diese Absurditäten haben zwei Gründe. Erstens, Kritiker sollen im Netz weiter eingeschränkt werden. Ja? Also das ist ja auch wieder so eine Geschichte, digital und also so. Und zweitens soll die Gewalt, die inzwischen ganze Städte beherrscht, verharmlost werden, ja, weil diese Gewalt nicht ins politische Konzept passt. Also ich glaube, das sind diese zwei Gründe.
Zeitlich passt das ja auch ganz gut, denn auch in dieser Woche wurde ja die neue Kriminalstatistik zum Besten gegeben und die spricht ja eine ganz andere Sprache. Und da muss man natürlich ein Gegengewicht zu schaffen und dieses Gegengewicht kann eben nur durch ein Fake-Narrativ gelingen, indem man eben sagt, ja, wir haben bisher die virtuelle Gewalt vergessen. Die muss dem gleichgestellt werden. Und wenn wir da jetzt mal den Scheinwerfer reinleuchten, dann stellen wir auch fest, das ist ein viel, viel größeres Problemfeld, als wir ursprünglich angenommen haben. Und das relativiert oder das soll dann das an faktischer Gewalt, an Sexualdelikten. Ich glaube, wir haben irgendwie 70-80% mehr Vergewaltigungen im Vergleich zu 2018. Also ich meine, gerade die sexuelle Gewalt ist ja in den letzten Jahren in Deutschland explodiert.
Ja. Und mit überrepräsentierten sogenannten Migranten, man muss mal dazu sagen.
Ja, da soll einfach eine Nebelkerze geschaffen werden, die für eine Gleichstellung von Kriminalität sorgt. Und dafür werden eben neue Straftatbestände kreiert. Das ist eigentlich eine Fantasiewelt, die dort geschaffen wird, um die Auswirkungen der realen Welt abzudämpfen. Und das ist natürlich irre, dass sich für sowas überhaupt Menschen finden, die das unterstützenswert finden oder die auch zu solchen Demos gehen Und jetzt ist ja jedes Starlet, jeder D-Promi wird ja jetzt in seiner Vita fündig und kann beklagen, dass auch er irgendwann mal psychisch vergewaltigt worden ist und was er da Schlimmes erlebt hat und so weiter. Das ist, wir sind wirklich in ganz schweren Degenerationserscheinungen gesellschaftlich angekommen. Und ja, ich glaube, was man dem entgegensetzen muss, ist einfach eine gewisse Nachrichten- und Seelenhygiene, dass man nicht zu viel dieses Bullshits einfach aufnimmt und sich damit beschäftigt.
Man kann ihm ja auch Schönes entgegensetzen. Also wenn ich so eine Lena Gumnior sehe und dann höre, was sie da sagt und wie sie das beschreibt. Also sie schildert ja quasi eine Vergewaltigungssituation, behauptet dann, dass das der Regelfall in heterosexuellen Beziehungen sei. Und dann tritt ja im Kontext auch dieser Kriminalstatistik irgendein Regimelakai namens Dirk Piglo, also irgendwas aus der untersten Abteilung der Mitläufer auf. Der Mann ist Chef der Kriminalbeamtengewerkschaft BDK, Bund der Kriminalbeamten, und der lässt sich von niemand Geringerem als der bekennenden Männerfreundin und Chefintellektuellen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, nämlich Dunja Hayali höchstpersönlich interviewen, referiert ganz artig, dass die Sexualstrafgewalt so zugenommen hat und Männer seien die Täter, und sagt, und darauf hebt er besonders ab, hat er bestimmt auch recht, dass das vor allem im bekannten häuslichen Kontext passiert, dass nicht der sprichwörtliche Mann, der unter der Ecke vorspringt, der Fremde der Täter sei, sondern eben aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Hat er sicherlich recht. Hayali bedankt sich ganz eifrig, dass er das betont und vor allem komplett vermeidet, irgendeinen Hinweis zu geben auf arabisch-muslimische sogenannte Migranten, nämlich den Großteil ausmachen, dieser Wachstum, dieses Anstieges. Und er geht dann so weit, Sekunde, das ist noch das Wichtigste, er geht dann so weit ganz am Ende, dass ich ironiefrei zu sagen, auf die Frage, was denn nun Frauen tun sollen, die Hayali ihm gibt. Er sagte also, mit Blick auf die Statistik könne er Frauen eigentlich nur raten, keine Verbindungen, keine Beziehung zu Männern einzugehen.
Ja, aber man muss schon sagen, er hat wohl auch gesagt, wir haben eine überproportionale Beteiligung nicht deutscher Tatverdächtiger und dieses Problem müsse man benennen und angehen.
Das habe ich in dem Interview nicht gesehen.
Ja, das hat er wohl auch gesagt.
Okay, dann nicht in diesem Stück, was ich gesehen habe mit Hayali.
Okay.
Da hat er es ganz ausführlich vermieden.
Das ist wohl möglicherweise der wichtigere Satz, ja, aber ansonsten ist das natürlich eine... Ja, es passt total in diese Zeit gerade. Ne?
Aber es ist ironiefrei.
Also Männer sollen sich hinknien auf Demos, weil sie generell die Schuldigen sind und sollen quasi, ja, und ja,
die es Hamburger, passt einfach rein. Die Hamburger Selbstbezichtigung, ja, wo jeder Mann erkennen soll, dass er einen Vergewaltiger ist. Ich meine, ich sitze hier...
Männer in Röcken, die sich jetzt zeigen und so. Als Solidarität
schwangerentaugliche Panzer, ne, das hatten wir diese Woche auch.
Ja, aber das war, glaube ich, von der Leyen. Das wollen sie jetzt wieder abschaffen.
Die Geschichte ist doch... Das ist ein Zusammenschau. Also der heterosexuelle Mann ist, wenn er nicht wenigstens ein arabischer Moslem ist, der ist ein Perverser, ein Triebtäter, eine Gefahr. Und heterosexueller Sex
Alle Männer sind eine Gefahr, Paul.
Ja,
Alle.
Aber nein.
Die traumatisierten ein Mann ist per Definition eine Gefahr.
Nein. Die traumatisierten Fachkräfte eben gerade nicht. Das ist ja wichtig in dieser Boko Haramschen Lehre. Es sind am Ende die alten weißen Männer, die Gefahr sind. Ja? Weil ja auch die armen Inlandsfrauen werden ja ausschließlich von denen auch irgendwie vergewaltigt. Alles andere ist ja ein kulturelles Missverständnis. Ja, wird dann auch nicht angezeigt, wenn es im Jugendzentrum passiert. Also das ist schon ein sehr einheitliches Bild, finde ich.
Ja, genau. Und zumindest dürfen wir uns jetzt freuen auf Ja heißt Ja-Zonen. Das ist wie mit den Messerverbotszonen. Da wird dann wahrscheinlich im Jugendzentrum so ein Schild aufgehängt. Denkt da dran, Ja heißt Ja. Und dann wissen auch die Jugendlichen, über wen sie dann herfallen dürfen und oder ob sie sich vorher noch ein kleines Ja abholen müssen.
Aber was auch noch was wirklich ganz schlimm ist, und da komme ich nochmal auf mein Interview mit Kyra zurück, das geht darum, dass die Opfer von migrantischer Gewalt, die ja das Ergebnis dieser ungezügelten Migration ist, ja, das, und deswegen politisch unerwünscht, ja, also diese Gewalt möchte man nicht sehen und genauso wenig möchte man die Opfer sehen. Und diese Opfer werden ignoriert und verleugnet, ja? Auch allein durch das Wort Einzelfall werden die jedes Mal verleugnet. Es sind Hunderte, es sind, wenn du die Vergewaltigung damit zählst, sind es Tausende inzwischen. Und ich möchte jetzt noch alle aufrufen, die in der Nähe von Dresden sind. In Dresden findet heute, Samstag, 25. Eine Trauerwache statt. für die Gewaltopfer seit 2015. Und nein, das ist keine politische und auch keine rechte Veranstaltung. Es geht genauso um die Opfer mit migrantischem Hintergrund, ja, genau wie also um die mit deutschem Hintergrund. Also darum geht es nicht. Es geht nicht darum, hier irgendwas auf Ausländer feindlich zu machen. Aber es geht darum, dass diese Opfer ignoriert werden, verleugnet werden von Medien und von Politik. Und das kann eigentlich nicht sein. Also heute, wer kann, sollte hingehen, 14 Uhr Frauenkirche.
Johannes Plog ist gerade, der hat gerade Schnappatmung, ja. Also jetzt rufen die auch noch zu Rechtsradikalen, Hetzen, ja, auf Hetzjagd und so. Nicht? Ja. Schönen Gruß, Herr Plog. Nicht, dass die rechte Hand immer so beim Heben immer so gegen die Wand knallt, sitzen sich lieber wieder hin und atmen tief durch. Solange ihr noch könnt, also macht so etwas, solange ihr noch dürft, weil auch da zieht die EU die Schrauben immer enger. In England, was nun, oder in Großbritannien genau gesagt, was nun nicht mehr zur EU gehört, aber nach Willen der Regierung natürlich auch nicht wieder rein soll, da wird in Zukunft Rauchen, wie die Bild schreibt, nicht verboten, aber das Kaufen von Zigaretten wäre verboten. In Großbritannien wird, wer nach dem 31. Dezember 2008 geboren wurde, nicht mehr in der Lage sein, legal Zigaretten zu kaufen, weil man eine, Zitat, rauchfreie Generation beschlossen hat und das jetzt durchsetzen wolle. Und in Amsterdam, berichtet die Zeit, hat die Stadt Amsterdam jetzt, kein April-Scherz, Reklame verboten für Fleisch sowie für Produkte und Dienstleistungen, die Energie aus fossilen Trägern benötigen. Ab Sommer sei im öffentlichen Raum der Stadt deswegen untersagt, etwa für Kreuzfahrten, Dieselautos, Flugreisen oder Hamburger zu werben. Das teilte die Grüne Partei, Grün-Links heißt sie, mit und freut sich über einen wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit, Milena.
Also, ja, Wahnsinn. Oder?
Orwell ist
ich mein,
da.
Ich meine, schlimmer ist natürlich, dass schlimmer ist natürlich das in Großbritannien. Ich meine, es ist unfassbar, dass sich diese Typen erdreisten, Menschen zu entmündigen. Ja? Das ist übrigens in Deutschland, hat Umweltminister Schneider vor, E-Zigaretten bis Ende 26 aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken zu verbieten.
Auch wirklich?
Aufgrund von Bedenken. Das ist völlig irre. Ich habe auch Bedenken gegen diese Regierung zum Beispiel, ja. Aber in Neuseeland gab es auch so ein Verbot wie das, was in Großbritannien kommen soll. Und das wurde von der nächsten Regierung kassiert. Und ich tippe mal, das lag auch daran, dass die Neuseeländer das nicht hingenommen haben, ja. Also am Ende liegt es doch an uns.
Ja, die Deutschen nehmen es schon hin. Also,
den Arsch hochkriegen,
ja,
Leute.
Ja, genau, die Deutschen auch. Also, Silke, ich bin da nicht unbedingt guter Dinge, dass denen das gelingt, aber die Verbote werden kommen, das bin ich sicher, oder das wird es auch in Deutschland geben, dieser Fall.
Absolut, also in Großbritannien fällt mir noch ein, da werden ja jetzt auch zunehmend Haustiere kritisch diskutiert. Ne? Hunde sind ja, was sind die, Halal, Haram, wie nennt man das, ja? Also jedenfalls,
ja, genau,
nicht
Zeichen für Ausländerfeindlichkeit,
gern gelitten, genau, ja, von muslimischen Mitbürgern.
Ja.
Und deswegen wird also Stimmung gegen Hunde, ja, gemacht, Stimmung gegen Pubs, in denen Alkohol ausgeschenkt wird. Ja, ich sag mal, man sieht es ja in ganz Europa, dass dieses Zurückweichen vor totalitären Übergriffen von Seiten der EU, von Seiten eines woken Zeitgeistes, von Seiten neuer Bewohner dieses Kontinents tatsächlich eine Art von Schwäche offenbart, ja, der man irgendwie nichts entgegensetzen kann. Also wir sind so so verteidigungslos auf diesem Kontinent, dass es wirklich wehtut. Und das muss sich ändern, wenn wir als Europa überleben wollen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns alle unserer demokratischen Fähigkeiten besinnen und tatsächlich irgendwann mal in der Lage sind, aufzustehen für das, was uns wichtig ist, unsere Art zu leben und tatsächlich auch die Freiheit und diese zu verteidigen. Aber im Moment schwingt das Pendel noch sehr stark in den Abgrund des Wahnsinns hinein. Und da scheint irgendwie auch noch nicht so richtig angekommen zu sein, was das in letzter Konsequenz für uns alle bedeuten kann.
Ja, so Eierlosigkeit ist schon ein Problem. Ja, die wachsen nicht so schnell nach, wenn man sie sich halt einmal abknapst.
Ja, eben, das ist eben auch eine ganz tiefe Krise der Männlichkeit tatsächlich. Ja. Also das, was ja verboten werden soll, nämlich Männer per se, ja, das ist ja das, was uns eigentlich fehlt. Wir brauchen wieder Männer, die aufstehen, die verteidigen, die für ihre Familie auch verteidigungsbereit sind, die Frau und Kinder haben wollen, die ja, sich auch was zutrauen und nicht diese Streifenshirt-Lastenfahrradfahrenden Lars Hennings, die irgendwie auf dem Weg zum Biomarkt sich fragen, welche vegane Milchsorte sie sich jetzt ins Körbchen legen. Also wir brauchen tatsächlich wieder echte Männlichkeit. Ah. Und insofern ist die Krise Europas auch eine Krise der Männlichkeit.
Nichts ist also, ja schöner als sexistische Frauen, Milena.
Du hast vollkommen recht. Und ich hab das jetzt einfach übernommen, dass damit die Krise der Männlichkeit vorbei ist.
Genau, dann kann ich meine weibliche Seite hier voll raushören lassen. Milena übernimmt die Männlichkeit. Ja, ja, es genau. ist so. Und auch da muss ich zugeben, da muss ich mich so im übertragenen Sinne entschuldigen bei einem, den ich da tatsächlich mal falsch deswegen eingeschätzt habe. Ich erinnere mich an einen Auftritt Björn Höckes, einen ganz frühen, wo er über eine Krise der Männlichkeit sprach und sagte, wir brauchen wieder mehr Männlichkeit. Das ist viele Jahre her. Das war damals aus dem Kontext gerissen, zirkulierte dieses Video und ich habe gedacht, wovon redet der Mann? Also ist der irre oder woher kommt das? Ja, habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt, wie er zu der Aussage kam, in welchem Kontext das war, habe mir dieses öffentlich-rechtliche Framing über ihn einfach überhelfen lassen und dieser Ausschnitt ist mir immer wieder im Kopf, denn ich viele Jahre später mich tatsächlich mit beschäftigte und anschaute, was macht er so und meine Annahme, die auch bei mir fruchtete, da komplett revidieren musste. Muss ich ja zugestehen, dass er sehr früh und sehr richtig erkannt hat, was du ja gerade hier gesagt hast, Dirke. Es ist diese völlige Verschlappschwanzung dieser deutschen Männerreste, die da durch die Gegend krebsen, die ist sicherlich das Problem, auf jeden Fall. Ja. Und solche Wesen wie Lena Gummi können ihren Selbsthass ja in Parlamenten nur austoben, ja, mit dem Etikett Feminismus und mit dem Etikett Frauenfreundlichkeit, was ist ja das absoluter Schwachsinn ist natürlich, die Umdrehung, weil diese Schlappschwänze den Kram mitmachen. Ja. Und da niemand aufsteht und sagt, Mädchen, verschwinde.
Aber wir haben natürlich parallel dazu eben auch eine handfeste Krise der Weiblichkeit, das muss man auch sagen. Ja. Also auch der mangelnden Mütterlichkeit. Also wie soll denn überhaupt eine Gesellschaft bestehen, wenn Frauen sich nicht mehr, es klingt jetzt wirklich sehr rückwärts gewandt, aber ich sage es trotzdem, sich viel mehr nicht als Mütter sehen, ja? Also das ist doch so. Ich sag mal, unsere primäre Aufgabe auf diesem Planeten ist, die nächste Generation ins Leben zu bringen und die großzuziehen. Sonst fehlt der Gesellschaft jegliche Grundlage. Das muss man doch einfach mal so klar sagen, wie es ist. Ja?
Also, Mama Leone, tu sei un angelo.
Deswegen haben wir ja auch diese ganzen BundeskanzlerInnen der letzten Jahre. Ich meine, das waren ja alles kinderlose Gesellen. Ja. Und oder wenn wir uns Frauen in der Politik angucken, da ist ja auch nichts Weiches mehr, nichts Liebenswertes. Also wir haben einfach eine Krise der Geschlechter. Und je mehr wir uns diese Hybridwesen anschauen, die aus einer woken Gesellschaft entspringen sollen, das sind eben, wie du es gerade gesagt hast, selbst hassende Wesen, die eigentlich auch keinen Daseinszweck mehr so richtig verkörpern. Das ist sozusagen sich nur noch selber beschneiden, alles an sich furchtbar finden, an anderen Geschlechtern auch alles furchtbar finden und sich mit der eigenen verwoken Psyche irgendwie rumschlagen. Ja. Das ist doch ein Trauerspiel.
Ja, man sieht, ich habe gerade Henrik Streeck angeworfen, man sieht eben, wie das inszeniert und koordiniert ist. Streeck ist ja vor kurzem damit aufgefallen, dass er mit seinem Ehemann, wie er nennt, auftrat, um zu erklären, sie beiden hätten jetzt per Leihmutterschaft ein Baby bekommen und um da mal das Wasser zu testen, zu gucken, wie man das Thema bringen kann, was in Deutschland ja verboten ist, mit Leihmutterschaft sowas zu machen. Auch das ist ein ganz klarer Akt. Also die heterosexuelle Familie muss weg aus Sicht dieser Ideologie. Da ist der weiße Mann das Problem, da muss jedes Rest Ding von ausgetrieben werden und Frauen, die sich also dazu bekennen, dass sie gern Kinder kriegen, ja die, Silke, das geht gar nicht.
Richtig, also da geht es mehr darum, Frauen zu feiern, die gerne abtreiben oder spät abtreiben. Ne?
Das Milena, ich feiere ja auch Frauen, die keine Kinder wollen und kann das auch bestens verstehen. So sehr ich natürlich als jemand mit Kind sage, würde ich nie ändern, kann ich auch sagen, es hat auch erhebliche Vorteile, keine Kinder zu haben. Also insofern ist da auch keine Schande dabei, ganz sicher nicht.
Aber ich glaube, ihr beiden Threads, habt das Thema jetzt gut abgehandelt.
Ich weiß nicht, also jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, Silke, wie sieht es mit Kindern? Nein, das klären wir hinterher. Es greift immer weiter um sich und das zeigt auch, was Apollonius meldet. Ein Großteil der Ermittlungen wegen des sogenannten Blasphemie-Paragraphen in Berlin sind in den letzten Jahren wegen angeblicher Islamfeindlichkeit geführt worden, teilt Apollonius jetzt mit. Das hat eine Anfrage von Apollonius bei der Staatsanwaltschaft der Bundeshauptstadt ergeben. Also bei meinem dortigen Freund offenkundig, Johannes Plog, den Staatsanwalt aus Berlin. Im vergangenen Jahr wurde sogar die Hälfte der Verfahren wegen mutmaßlicher Islamfeindlichkeit geführt. Damit ist der Anteil seit 2023 von 20% auf 50% angestiegen. Also Melina, wir haben jetzt im Prinzip einen Paragraphen bekommen und auch in der Anwendung, den Islam schützen sollte, der jede Mohammed-Karikatur angreifen soll. Die Moslems haben mittlerweile ihren eigenen Strafparagraphen, damit sich ja keiner mehr über sie lustig macht.
Genau.
Ja, ist doch toll.
Ja, ich meine, es ist ja aller Orten dasselbe. Also inzwischen, es wird ja jetzt auch geplant, also wer die Existenz Israels leugnet, der wird auch bestraft. Der Wahnsinn. Macht sich auch strafbar. Das ist ja auch etwas, was Neues. Im Grunde geht es nur darum, dass die Leute einfach still sind, dass niemand mehr sich traut, irgendwas zu sagen, weil er ja nie weiß, in welchen schwammigen Paragraphen das fallen könnte. Genau. Darum geht es.
Ja. Also diese Israel-Wahnsinn.
Wobei mit der Leugnung Israels habe ich nur gedacht, wie wollen sie denn die aber hunderttausenden Strafverfahren, die sich daraus ergeben könnten, eigentlich führen?
Das ist das habe ich verstanden. Nur wenn du kein arabischer Muslim bist, gilt das. Also, das ist also keine Sorge. Ja, also keine Sorge. Nein. Das hebt sich auf. Aber man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Ich meine, die Holocaust-Leugnung ist ja bereits strafbar. Da muss ich rückblickend auch sagen, ein Paragraph, der dringend weggehört, weil genau jetzt etwas fortgesetzt. Aus meiner Sicht ist das eine ganz neue Qualität. Während man im Holocaust eine historisch dokumentierte Tatsachen zumindest noch hat und sagen kann, wer jetzt dagegen angeht, ja, das ist, ich bin da auch gegen, dass das strafbar ist, aber das ist eine Ebene. Jetzt soll ja mit der Leugnung des Existenzrechts, so wird das ja betitelt, soll ja etwas strafbar gemacht werden, was ja in keiner Weise irgendeine Realität ist, sondern da geht es ja um eine Hypothese, eine Einschätzung. Man kann für oder gegen Israel sein oder für oder gegen das Existenzrecht irgendeines Staates. Aber es gibt naturwissenschaftlich kein Existenzrecht eines Staates. Das ist eine menschliche Konstruktion. Und wenn der Staat es also jetzt strafbar machen möchte, eine Idee abzulehnen, das ist eine ganz neue Qualität an Gesinnungsstrafrecht. Völliger Wahnsinn. Also persönlich bin ich der Meinung, Israel hat das Existenzrecht so wie jeder andere Staat oder auch nicht. Also das ist kein Unterschied. Aber es ist halt Gaga. Komplett Gaga, so etwas unter Strafe zu stellen. Und der einzige Zweck ist es tatsächlich, Gedanken strafbar zu machen.
Ganz genau so ist es.
Ja, schon irre. Aber ich glaube, auch das wird kommen. Also es wird nur gefloatet gerade, wie du es ja immer erklärst, Melina. Sie testen so eine Idee und gucken, wie groß die Reaktionen dagegen sind. Mhm. Und in der Systempresse ist da nichts dagegen. Also das geht durch. Ja, hurra. Faznet meldet in dem Zusammenhang, an einem Essener Berufskolleg sticht ein Mann auf seine Lehrerin ein. Nach Einschätzung der Bundesstaatsanwaltschaft folgt er einer islamistisch-dschihadistischen Ideologie. Etwa 7 Monate nach diesem Anschlag auf eine Lehrerin, einem Berufskolleg in Essen, hat die Bundesanwaltschaft jetzt Anklage gegen den Täter erhoben. Und Apollo News berichtet, mit Fleischklopfer und Messer. Syrische Familien prügeln sich wegen spielender Kinder in der Innenstadt von Neunkirchen im Saarland. Etwa 30 Personen waren an den Streitigkeiten beteiligt. Der Vorfall ereignete sich am 15. April gegen 20.15 Uhr. Auslöser war laut Polizei ein Streit infolge von Lärm durch spielende Kinder im gemeinsamen Anwesen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Ja, das ist das Alltag. Neue Kalifat, Silke.
Ich würde sagen, das ist Alltag. Das sind ja eigentlich Meldungen, die wir gar nicht mehr kommentieren müssen, weil sie tatsächlich täglich vorkommen. Dass irgendjemand abgestochen wird, dass irgendwelche Familien oder Gruppen von Menschen mit allen möglichen Werkzeugen aufeinander losgehen und sich dabei verletzen oder auch teilweise töten. Das ist ja tatsächlich, das ist das neue Normal. So muss man das ja betiteln. Traurig, aber wahr. Auch, dass in Krankenhäusern es öfter eskaliert oder in Schulen oder an Orten, von denen wir früher immer geglaubt haben, dass es so gesittete Institutionen sind, wo nur Sachlichkeit vorherrscht. Das sind halt die veränderten Lebensumstände, die sich
uns das ist eine schöne Beschreibung.
Offenbaren.
Die veränderten Lebensumstände. Das könntest du eine Ansage, weil du könntest dich der Regierung anbieten, ob du das nicht irgendwo so bei, als Pressesprecherin mit so einem Grinsen
in ihren Katalog des Unwordings aufnehmen wollen.
Insassen, wir haben veränderte Lebensumstände für euch. Hier sind sie. Wir haben noch ein paar weitere veränderte Lebensumstände für euch, liebe Insassen Deutschlands, denn ihr habt es ja mitbekommen, Lufthansa hat 20.000 Verbindungen gestrichen und ihr habt ebenfalls mitbekommen, allein in Deutschland. Also Lufthansa baut außerhalb Deutschlands seine Verbindungen aus, aber streicht sie in Deutschland zusammen und wickelt bei der Gelegenheit seine, das ist Lufthansa Cityline ab, die schon lange unrentabel war aus Sicht des Konzerns, weil in Deutschland eben die Flugpreise, die Abgaben auffliegen und auf die Kosten und die Steuern damit verbundenen ein Problem sind. Das hat ja auch Ryanair schon vielfach klar gemacht. Und jetzt wurde überraschend bekannt, dass auch Ryanair in Berlin seine Basis kräftig zusammenstreicht. 50% der Flüge in Deutschland sollen insgesamt abgebaut werden. Als Grund wird ausdrücklich die neue Entgelterhöhung am Flughafen BER um 10% genannt. Also Melina, eigentlich ist eine Frage der Zeit, bis die innerdeutschen Flüge dann endlich abgeschafft sind, oder?
Ja, und dann wird der grüne Felix Banatschak weinen, ja? Wie kommt der dann von Frankfurt nach Berlin? Das ist so lustig, da kursiert nämlich gerade ein Bild im Netz. Ein Reporter der Bild-Zeitung hat den wohl im Flieger getroffen oder ist mit ihm geflogen, ist alles möglich, weiß ich nicht. Und gleich mal ein Selfie gemacht. Und Felix Banatschak guckte ganz freundlich und lächelte in die Kamera, wie gesagt, Inlandsflug Frankfurt nach Berlin. Und es ist ein bisschen schade um die Bahncard 100 plus erster Klasse für 8000 Euro. Die hat der Banatschak ja auch geschenkt bekommen. Aber ich meine, natürlich, da gibt es dann oftmals nichts zu trinken und so. Die Toiletten sind nicht schön. Also ich verstehe schon. Dann muss der Grüne Felix Banatschak auch mal eben von Frankfurt nach Berlin fliegen.
Das ist wie mit der Limousine von Heidi Reicheneck, ne? All animals are equal, but some are more equal than others. So
genau.
Einfach ist das.
Ja. Aber ganz schön, es gibt noch eine geile Geschichte diese Woche, die Geschichte mit den Steuermillionen für NGOs, ja. Die AfD hatte ja eine kleine Anfrage gestartet an die Bundesregierung, wie viele NGOs die Bundesregierung mit wie viel Geld finanziert, und die Antwort, sorry, aber der Arbeitsaufwand ist jetzt zu groß, das machen wir nicht und einfach so wissen wir nicht.
Ich meine, zu viele Excel-Tabellen.
Das musst du dir vorstellen, ja? Das ist Steuergeld. Die finanzieren ihre politischen Vorfeldorganisationen mit unserem Geld und weigern sich zu sagen, wie viel Geld an wen geht. Das ist unglaublich. Und das ist die Regierung mit dem Kanzler, der die 551 Fragen gestellt hat.
Ja, ganz
genau.
Der Eierarsch. Es gibt eben keine Rechtfertigungsnotwendigkeit mehr, ne? Es gibt keine Rechtfertigungsnotwendigkeit mehr. Und das ist ja wieder der Beleg dafür,
genau,
wie weit sich die politische Elite von uns entfernt hat. Sie möchte noch nicht mal mehr erklären müssen, was sie tut.
Der Schröder-Preradovic-Kontrast, der veränderte Lebensende. Die scheißen drauf. Übersetzungsservice von Milena Preradovic.
Ja, so decken wir alle Zuschauer ab.
Ja. Tja, es ist so. Und die Legal Tribune Online, um das Wirtschaftsthema endgültig abzuschließen, berichtet dann auch noch dieser Tage, dass der Zoll jetzt ausgebaut werden soll zur regelrechten Zollpolizei. Man will hier dem Zollkriminalamt erheblich mehr Kompetenzen geben, um internationale Geldwäsche zu bekämpfen. Was erstmal so nach Großkriminalität klingt, hat dann bei näherem Hinschauen ganz schnell Bezug zum Jedermann. Es soll nämlich um Kryptowährungen gehen jeder Art. Sobald die irgendwie grenzüberschreitend transferiert werden, dann lege so ein Verdachtsmoment eventuell vor. Und die Kryptos nicht grenzüberschreitend zu transferieren, ist technisch gar nicht möglich, weil sie übers Internet gehen und das automatisch immer über die ganze Welt geht. Da kann man gar nicht steuern, über welche Server so ganz genau da was transferiert wird. Also scheint es so zu sein, dass das letzte bisschen Geld, was ihr dann noch nicht, liebe Insassen, für eure private Altersvorsorge gezogen habt, das dürft ihr dann auch nicht so ohne weiteres über Krypto transferieren, weil dann kommt eine neue Zollpolizei und setzt die Arbeit von Fritz Merz auch da fort.
Ja, aber das geht ja noch weiter in diesem Klingbeil-Entwurf, ja, für den Bereich Vermögensabschöpfung durch Zollbehörden. Da ist jetzt auch ein neuartiges administratives Verfahren der Vermögensermittlungen und Sicherungen vorgesehen, mit dem der Zoll, Vorsicht, bedeutsame Vermögensgegenstände von unklarer Herkunft, verdächtige Vermögenswerte einziehen kann. So, und was bedeutet das? Der Verdacht reicht und du bist deine Kohle oder dein Schmuckstück oder was auch immer los. Das heißt, die müssen nicht mehr belegen, dass du ein Verbrechen begangen hast. Wenn du nicht belegst, dass du keins begangen hast, bist du deine Kohle los.
Ja.
Beweislastumkehr vom Feinsten.
Lina, das geht ja nur um Kinderpornografie. Also es geht ja nur darum, die Kinder zu schützen, verstehst du?
Nein.
Ich auch nicht. Aber es geht immer nur darum, die Kinder zu schützen. Nein, es soll ja natürlich, ist das Argument ist natürlich, es geht ja hier immer nur um Großverbrecher. Also nur Mafia. Es ist ja ein Gesetz, was nur auf wirklich Berufskriminelle gerichtet ist. Und das wird bestimmt nicht missbraucht werden.
Ja, aber die Puzzlestücke greifen jetzt ja immer sichtbarer ineinander, ne? Also wenn wir uns das EU-Vermögenstransparenzregister anschauen oder das, was jetzt in Berlin schon als Gesetzesvorlage vorliegt, nämlich das Transparenzregister für Immobilienbesitzer. Also am Ende steht eine komplette Übersicht, die der Staat hat über jeden einzelnen unserer Vermögenswerte, und daraus resultieren dann natürlich die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit.
Und genau, der Insasse ist verarscht.
Spätestens mit der Einführung des digitalen Euros geht es dann auf Knopfdruck. Ne?
Das ist so eine Directors Edition DVD von so einem Podcast, das Silke Schröder erklärt was und auf der Zusatzton vollkommen Helena Prerado. Das ist eine Verarsche.
Oh, was für eine, ne? Ich meine, ganz kurz noch, die Telekom, ja, ist immerhin ein ehemaliger Staatskonzern, überlegt jetzt, Deutschland zu verlassen und eine Holding woanders zu gründen, nachdem sie mit einem großen US-Konzern fusioniert sind, haben die, glaube ich, auch die Schnauze voll von Deutschland. Und passend dazu ist für Auslandskonzerne Deutschland als Unternehmensstandort so unbeliebt wie noch nie. Ein historisches Tief, schreibt das Handelsblatt.
Noch unbeliebter ist nur Friedrich Merz. Der ist der unbeliebteste Regierungschef der ganzen Welt. Da hat er jetzt gewonnen. Ich glaube, Kim Jong-un oder Il hat nicht mitgemacht bei dem Wettbewerb, hat er von mich gefragt.
Ich befürchte, der hat mitgemacht.
Der hat mit abgestimmt und hat sich gedacht. Nein, es ist schon irre. Es ist wirklich, man kann über diesen Wahnsinn noch lachen. Es ist wirklich schon irre, wie weit es nach unten geht und dass die Leute es mitmachen. Also die Deutschen liegen da, wie Lisa Gummi sie beschreibt. Wirklich schockstarr, lassen sie es alles über sich ergehen. Im Prinzip müsstest du dieses Prinzip, dieses Notarelle nur Ja heißt Ja, eigentlich auf den deutschen Wähler anwenden und sagen, wollt ihr das wirklich? Ja? Weil, also, wollt ihr wirklich diese Regierung? Und nur wenn sie nochmal bestätigen, darf das gelten. Weil, ich meine, Merz betreibt im Prinzip täglich eine Analvergewaltigung der deutschen Restinsassen und die zucken nicht mal. Die machen das mit. Da steht niemand, nichts und niemand steht da auf. Und Silke, ich bleib dabei. Da wird sich niemand wehren. Gar nicht.
Wir schauen mal.
Okay. Ja, interessant werden die Wahlen im Osten, weil die sind ja schon ein kleines Zeichen, inwieweit die Leute bereit sind, sich zu wehren. Mhm. Ja?
Timmy wird diese Wahlen jedenfalls nicht retten. Ich glaube, da sind wir uns einig und schlagen damit den Bogen zum Anfang.
Timmy wird auch nicht die Wahlen nicht gewinnen.
Vielen Dank für die Sicherstellung. Jetzt wäre es interessant, wenn plötzlich der Wahl Timmy in Sachsen-Anhalt auftaucht. Aber wenn ihr schon die Wahlen angesprochen habt, da haben sie ja dann gerade eben noch in Vorbereitung von Ulrich Siegmunds absehbarem Wahlsieg mal eben die Parlamentsgesetze geändert und dafür gesorgt, dass die AfD in Zukunft als stärkste Kraft, die sie wohl werden wird, nicht mehr die Möglichkeit hat, Verfassungsrichter dadurch zu wählen und alle möglichen anderen Dinge beschnitten, um, Zitat, unsere freiheitlich-demokratische Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Also wie viel Wahlen ändern können überhaupt, so denn noch die sogenannten Wahlberechtigten da irgendwie dran teilnehmen, werden wir sehen. Da hast du sicherlich recht, liebe Silke. Für diese Woche haben wir genug gesehen, könnte man auch sagen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Silke Schröder und Milena Preradovic. Das war Nummer 239 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wir dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.